Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus Römer 14 die Verse 7 bis 13 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus schreibt an die Christen in Rom und überschrieben ist das Kapitel mit einander annehmen. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Teilen, so steht es in der Heiligen Schrift. So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Gewissensnot bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Ich möchte beten und ich bitte Sie, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Gott, unser Vater, wir danken dir für unser Leben in all seiner Vielfalt und Kostbarkeit. Du hast Ja zu uns gesagt und auf dich dürfen wir vertrauen. Dennoch ist unser Leben vergänglich und somit bitten wir dich um deinen Schutz und Segen. Steh uns bei allen Herausforderungen des Lebens. Gib uns Frieden ins Herz und erfülle uns mit deinem Geist. Gib uns Hoffnung und Orientierung in diesen schwierigen Zeiten. Wir sehnen uns auch in diesem Gottesdienst nach deiner Gegenwart und bitten dich um Wegweisung. Sei du auch im Kindergottesdienst gegenwärtig und mache die Kinder neugierig auf ein Leben mit dir. Stärke uns durch dein Wort und segne die Predigt von Frank Morgner. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, schön, dass ich wieder einmal hier sein kann, um bei euch in der Stadtmission zu predigen. Ich habe gehört, Wladimir und die oberen 10.000 der Gemeinde sind unterwegs und arbeiten an anderer Stelle. Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle Zeit hatte, auch hier zu sein und für euch den Text für heute auszulegen, der uns ja, wie Margitta uns schon eingeführt hat, am Ende des Kirchenjahres in ein Thema einführt, das wir im Lauf des Jahres auch gerne so ein bisschen vor uns herschieben. Das heißt, wir schauen auf das Lebensende in diesen Wochen, wir schauen auf den Tod, wir stellen uns die Frage, was kommt eigentlich nach dem Tod und wie geht es nach dem Leben weiter, verbunden mit all den Ungewissheiten, die damit zusammenhängen, mit dem eigenen Unbehagen an den Tod anderer, an den eigenen Tod zu denken, der vor uns liegt. Und immer diese Frage, was wartet eigentlich mit meinem Tod auf mich? Und wenn wir gerade in dunklen Zeiten leben, die Frage, wann wird es wieder hell, Licht oder richtig sonnig? Oder wird es möglicherweise mit meinem Tod überhaupt erst richtig finster? Werden wir mit offenen Armen auf der anderen Seite empfangen? Oder bleibt uns möglicherweise Gottes Himmelstür für immer verschlossen? Dazu der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext aus dem Matthäusevangelium. Wer mitlesen mag, ich lese aus der Basisbibel Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. 25, 31 bis 46. Jesus spricht: Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen, geht weg von mir. Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe. Aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diesen Text habe ich nun im Laufe auch meines Berufslebens schon so manches Mal vor Augen gehabt. Und es ist jedes Mal immer wieder ein Text, der mir durch Mark und Bein geht. Ein echter Knaller, das, was Matthäus uns da von Jesus überliefert. Vor allem, wenn wir normalerweise sagen, am Ende wird alles gut. Wenn Jesus kommt, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dann sind wir auf der anderen Seite. Gott wird diese Welt in einem guten Sinne vollenden. Alles wird gut. Aber wenn wir solche Texte lesen, dann kommt da ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Stimmt das wirklich? Wird am Ende alles gut? Das große Heil ist aber offenbar nicht allen Menschen zugedacht. Nur ein bestimmter Teil wird hier in dieser Predigt von Jesus mit offenen Armen empfangen. So jedenfalls beschreibt es Jesus in seiner Rede von der Endzeit, in seiner Geschichtsrede vom Weltgericht. Bei Matthäus ist diese Rede auch die allerletzte Predigt Jesu vor Passion und Kreuzestod. Es ist eine Rede, die mir sehr zu denken gibt. Jesus prophezeit am Ende das Weltgericht, den Tag, an dem einst der Menschensohn alle Völker richten wird. Genauer, der Tag, an dem der Menschensohn über uns richten wird, über euer, über mein Leben, über eure, über meine Taten, über das, was wir Zeit unseres Lebens getan haben und über das, was wir Zeit unseres Lebens unterlassen haben. Dieser Tag wird kommen. Da ist sich das Neue Testament quer durch alle Traditionen einig. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt. Wir wissen nicht, wie dieser Tag kommt. Aber dass er kommt, ist so sicher wie das Amen hier in der Stadtmission. Wir müssen alle einmal vor Jesus Christus für unser Leben einstehen oder, wie es im Wochenspruch für heute heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das heißt, eines Tages stehen wir vor dem Menschensohn, denn menschliches Leben ist uns nicht nur geschenkt, sondern es muss auch verantwortet werden. Immerhin, Jesus lässt es am Ende offenbar nicht auf eine Überraschung ankommen. Am Ende wird nicht gewürfelt oder nach Lust und Laune entschieden. Im Gegenteil, Jesus stellt uns vielmehr schon jetzt auf die Situation ein, in die wir einmal kommen werden. Zuvor hatte er noch das Gleichnis von den Jungfrauen erzählt, ihr werdet es vor Augen haben, von denen, die in der Nacht wachsam geblieben waren und von denen, die eingeschlafen sind, statt auf den Bräutigam zu warten. Mit fatalen Folgen, denn die einen dürfen am Ende mit dem Bräutigam eingehen und mit ihm zusammen feiern und die anderen werden ausgeschlossen und bleiben heulend und zähneklappernd im Dunkeln. Das große Fest am Tisch des Herrn, also auch nicht für alle. Und so wird es am Ende sein. Jesus, der Menschensohn, wird ins Gericht gehen, mit den Menschen wird sein Urteil abgeben über jede und jeden Einzelnen. Nach unserem Gleichnis, nach unserer Geschichte, sie aufteilen, wie ein Schafhirte seine Herde aufteilt, in Schafe auf der einen und Böcke auf der anderen Seite, die einen zu seiner Rechten, die anderen zu seiner Linken. Rechts, das wissen wir, das ist immer die Seite für das Gute, für das Heil, für das, was gelingt, für das Glück. Und links, da ist das Unglück, das Unheil. Oder im jüdischen Sinne gesprochen, rechts, das ist die reine Seite, links, das ist die unreine Seite. So war das im Alten Testament, ja bis hin in unsere Tage. Viele, die Linkshänder waren, mussten manchmal manche Dinge mit rechts lernen, weil es einfach sich nicht geschickt hat, Dinge mit links zu tun. Aber das haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Aber mit dieser Aufteilung in rechts und links ist das Urteil gesprochen. Und in der Urteilsbegründung tritt Jesus dann in einen Dialog mit denen zur Rechten und mit denen zu seiner Linken. Nach dem Vorbild rabbinischer Gerichtsdialoge. Jesus erklärt, nach welchen Maßstäben Recht gesprochen wird. Und diese Maßstäbe sind ganz schlicht und einfach. Denn gerichtet wird nach den Werken. Nach dem, was Menschen getan oder eben nicht getan haben. Genauer, was Menschen für Jesus getan haben. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan, sagt Jesus. Das heißt, die Werke der Barmherzigkeit werden zum Maßstab, zur Richtschnur. Und davon werden insgesamt 6 Stück aufgezählt. Wir haben sie aus dem Predigtext noch im Ohr und an einer Stelle hier in Wolfsburg werden sie uns sogar in besonderer Weise vor Augen gemalt. Ich habe ein paar Bilder dazu mitgebracht, denn wo wir diese Bilder finden, das finden wir, wenn ihr mir das erste Bild mal zeigt, hier. Die kennt ihr alle, das ist ja nur ein Steinwurf von hier entfernt, in unserer schönen St. Annenkirche. Denn hier in der St. Annenkirche sind alle Fenster, das wisst ihr, seit der Renovierung Ende der 50er Jahre in Farbe gestaltet und zeigen biblische Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Und wenn ich in die Kirche hineinkomme, hier unten durch die Eingangstür, dann ist das das erste Fenster, das ich in den Blick nehmen kann. Es ist nach den Vorgaben von Pastor Bammel damals gestaltet worden von Professor Ruprecht, der es als Künstler entworfen hat. Und das erste Fenster zeigt uns die guten Werke der Barmherzigkeit von unten links bis oben rechts vor Augen. Und es lohnt sich, für den Moment einmal genauer hinzuschauen. Schauen wir mal auf die Szene unten im nächsten Bild. Habt ihr das für mich? Das mal ein bisschen in groß. Da können wir auf der linken Seite sehen, wie jemand ein Brot in der Hand hat. Die Diakonisse, die da in der Mitte steht, da wo das Kreuz drauf ist auf dem Brot, das für Hungrige verteilt wird. Meine Oma hat früher auch auf jedes Brot, bevor sie es angeschnitten hat, immer ein Kreuz gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ihr diese Tradition noch kennt. Und auf der rechten Seite hat die Diakonisse in der Mitte einen Krug Wasser in der Hand und auch etwas zu essen, um Menschen zu essen und zu trinken zu geben. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Darüber in der Szene die nächsten beiden Werke der Barmherzigkeit. Das heißt, links werden Fremde beherbergt. Das heißt, dort wird eine offene Tür gezeigt für die, die offenbar Herberge suchen. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie Kleidung verteilt wird. Die Diakonisse in der Mitte hat ein rotes Stück Kleidung und rechts daneben eine spärlich bekleidete Familie, die sich freut, Kleidung zu bekommen. Und Ansonsten sehen wir, es sind immer Mann, Frau, Kind, das heißt die ganze Familie empfängt die Barmherzigkeit aus der Mitte. Und ganz oben, im oberen Teil des Bildes, da sehen wir auf der linken Seite die, die krank liegen und um die man sich kümmert, die pflegebedürftig sind, und auf der rechten Seite die im Gefängnis sind. Ihr seid zu mir gekommen, heißt es im Predigttext. Das heißt, das sechste und letzte Werk der Barmherzigkeit auf der rechten Seite. Spannend, dass es gerade Diakonissen sind, die so barmherzig an den Menschen handeln. Und wenn wir das nächste Bild nochmal sehen, dann haben wir das ganze Bild nochmal, da sieht man, dass die Diakonissen in einer besonderen Weise dargestellt sind. Denn in der Mitte und unten stehen sie Rücken an Rücken in der Mitte und oben stehen sie rechts und links und bilden damit einen großen Baum. Das heißt, den Baum der Barmherzigkeit, unter dem sich hilfsbedürftige Menschen zusammenfinden und Zuflucht finden können. Wer sich noch an Pastor Bammel erinnert, für ihn war das damals ein Herzensthema, denn er hatte damals gerade das diakonische Werk in Wolfsburg gegründet und Diakonissen gehörten nicht nur in Wolfsburg zum alltäglichen Bild der Einrichtungen und Kirchengemeinden. Und in meiner Jugend, in meiner Dorfgemeinde, da gab es auch immer eine Gemeindeschwester, die von Haus zu Haus gegangen ist und Bedürftige besucht, Kranke gepflegt hat und für Menschen da war und immer im Austausch war mit meinem Vater als Gemeindepastor. Und dadurch wusste er immer genau, wer gerade in unserer Gemeinde krank liegt und wo Hilfe vonnöten war. Die Gemeindeschwester war ein ganz, ganz wichtiger Baustein dabei. Aber nicht nur Diakonissen oder Mitarbeitende in den diakonischen Werken und Einrichtungen sind hier gemeint nach dem Motto, wir delegieren das mal mit den Werken der Barmherzigkeit. Wir zahlen ja unsere Kirchensteuer. Sollen die mal die Werke der Barmherzigkeit an unserer Stelle übernehmen? Nein, für Jesus geht es in dieser Geschichte natürlich um alle Menschen. Zu den Werken der Barmherzigkeit sind wir alle aufgerufen, sind wir alle gefordert. Und nicht nur das, am Ende werden die Werke der Barmherzigkeit zum Maßstab und zur Richtschnur für das Urteil des Menschensohnes über die Menschen. Das heißt, wer den Dienst am Nächsten vernachlässigt oder möglicherweise sogar ganz verweigert, der verliert das ewige Heil. Wer Notleidenden nicht hilft, dem drohen, wie es heißt, ewige Strafe und ewiges Feuer. Wer hingegen anderen beisteht, Menschen hilft, die sich nach Hilfe sehnen, der die Not anderer sieht und die Not derer lindert, denen Jesus am nächsten steht, der darf hoffen. Es geht um Menschen am Rand der Gesellschaft, Menschen in existenzieller Not, mit denen Jesus sich nicht nur solidarisch erklärt, sondern denen er Bruder ist, Teil der Familie. Was ihr für einen meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und Barmherzigkeit ist ja gerade in dieser Woche ein Thema, das möglicherweise hier und da in der Mitte auch unserer Gemeinde gestanden hat. Am Montag war Martinstag und ich kenne das noch von meinem Dorf, dass wir am Martinstag singend als Kinder von Haus zu Haus gezogen sind. Wir haben Lieder von Martin Luther oder vom heiligen St. Martin gesungen und dafür Süßigkeiten bekommen. Heute stehen sie schon eine Woche vorher da und drohen mit Saurem, wenn ich nichts Süßes für sie habe. Das heißt, da hat sich manches geändert. Ich kenne das noch, dass man am Martinstag unterwegs war und um Süßigkeiten gebeten hat und sich dann erinnert hat an dieses eine Werk vom heiligen St. Martin, der Soldat, der mit dem Pferd unterwegs war und dann den Bettler im Schnee sieht und mit seinem Schwert den Mantel teilt und damit den Bettler vor dem Kältetod rettet und am Ende einfach weiterzieht, weil er auf den Dank des Bettlers überhaupt keinen Wert legt. Und dann träumt er des Nachts, dass Jesus ihm erscheint und Jesus gibt ihm zu erkennen, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und seitdem ist der St. Martin ein Vorbild für alle, für die Werke der Barmherzigkeit. Und so hätte an dieser Stelle auch St. Martin in der Mitte unseres Fensterbildes stehen können. Pastor Bammel hatte lieber Diakonissen als Vorbilder. Und die Werke der Barmherzigkeit sind damals wie heute Maßstab. Nach diesem Maßstab trennt der Richter Spreu vom Weizen, die Schafe von den Böcken. Und weil die Verurteilten nichts Handfestes zu ihrer Verteidigung vorbringen können, kommt es am Ende zur Verkündigung des Strafmaßes. Auf die einen Menschen wartet ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. So schließt die letzte Predigt von Jesus. Denn es geht weiter, damit hatte Jesus die letzte seiner Reden beendet. Kurz, es gibt nichts mehr zu sagen. Das ist das letzte Wort von Jesus. Die Sitzung ist geschlossen. Gerichtssaal wird geräumt, das Urteil ist verkündet. Und spätestens hier wird für mich jedes Mal die Sache immer drängender. Denn dann ist ja sofort die Frage, Frank Morgner, wie steht's denn bei dir? Wie ist es denn mit den Werken der Barmherzigkeit in deinem Leben? Was heißt das eigentlich für mich, wenn ich einmal nach genau diesen Maßstäben gerichtet werde? Was hieße das für euch? Auf welcher Seite würdet ihr stehen? Auf der rechten oder auf der linken Seite? Auf welcher Seite würde Jesus wohl mich einordnen? Vielleicht bin ich ja fein raus. Ich habe Zivildienst gemacht, Theologie studiert, bin Pastor geworden, mache den ganzen Tag nichts anderes, als für andere Menschen in der Gemeinde da zu sein. Dann könnte ich ja sagen, naja, okay, im Gefängnis war ich nie, aber alles andere könnte schon mal klappen. Aber stimmt das wirklich? Denn dann bleibt ja sofort die Frage, naja, wie oft müsste ich das eigentlich gemacht haben, jemandem was zu essen, was zu trinken geben, jemanden reinlassen, der Herberge sucht oder jemandem Kleidung geben, jemanden besuchen, der krank ist oder ins Gefängnis gehen. Und dann bleibt am Ende die Frage, habe ich genug gemacht davon? Habe ich genug getan, genug gespendet, genug geholfen, genug getröstet, genug gekleidet, genug gepflegt? Und wer könnte das von sich schon sagen, dass er genug getan hat davon? Gibt es überhaupt einen genug bei den Werken der Barmherzigkeit? Am Ende müssten wir wohl mit Paulus ganz nüchtern feststellen, der an einer Stelle schreibt, es ist keiner gerecht, nicht einer. Wir ermangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Ich glaube, wenn wir allein nach den Werken der Barmherzigkeit gerichtet werden, dann würden wir alle mehr oder weniger mit leeren Händen vor unserem Richter stehen. Denn natürlich könnten wir sagen, schau mal, was ich Zeit meines Lebens getan habe. Aber ob das reichen wird, was ich dann in meiner Hand habe, oder ob es nicht noch viel, viel mehr Möglichkeiten gegeben hätte, für andere da zu sein. Martin Luther hat auf seinem Totenbett am Ende nur ganz offen festgestellt, wir sind Bettler, das ist wahr. Martin Luther wusste, dass er an guten Werken am Ende nichts in seiner Hand halten konnte, worauf er stolz sein oder was er am Ende auf der Habenseite Gott hätte entgegenhalten können. Da gibt es andere, Mutter Teresa zum Beispiel, die Zeit ihres Lebens in Kalkutta den Armen, Notleidenden und Kranken geholfen hat. Aber auch sie hat am Ende ihres Lebens festgestellt, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Hat das gereicht, was ich mein ganzes Leben lang hier getan habe, oder war es trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Selbst solche Leute wie Mutter Teresa haben gerade am Ende ihres Lebens sehr gezweifelt an dem, was sie Zeit ihres Lebens getan haben. Reicht das, was ich getan habe? Und dann wird dieses wunderschöne Fensterbild in der St. Annenkirche keine freundliche Einladung zu guten Werken und kein liebevoller Aufruf zum Dienst am Nächsten, sondern es wird zu einem Mahnmal meines Scheiterns für meine Schuld und für mein Versagen und für das, was ich versäumt habe, Zeit meines Lebens. Gleich, wenn ich reinkomme in die Kirche, das erste Fenster, auf das ich schaue. Und ich glaube, wir müssen ganz offen feststellen, wenn das Evangelium nach Matthäus an dieser Stelle mit der letzten Predigt von Jesus zu Ende ginge, dann hätten wir tatsächlich nichts zu lachen. Wir hätten wenig zu hoffen und es würde in dunklen Zeiten dunkel für uns bleiben. Wenn es hier zu Ende wäre. Aber wir wissen, das Evangelium geht weiter. Jesus geht weiter. Denn Jesus bleibt hier mit dieser letzten Predigt nicht stehen, sondern Jesus geht weiter ans Kreuz von Golgatha. Und genauso ist es in der Kirche. Wenn ich von der Kirche dann nach links in den Gang gehe und auf den Altar schaue, auf das Kreuz und auf die anderen Bilder von Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, dann merke ich, dass an diesem Fenster das Bild und die Geschichte mit Jesus eben nicht zu Ende ist. Und genau deshalb darf ich heute Morgen hoffen, weil Jesus den Weg gegangen ist, der eigentlich für mich an dieser Stelle bestimmt wäre. Weil Jesus für mich gestorben ist, darf ich hoffen, dass ich am Ende zwar verurteilt, aber trotzdem begnadigt werde. Weil der Richter selbst in letzter Sekunde für mich eintritt und mich rechtfertigt. Damit darf ich nicht rechnen, aber darauf darf ich hoffen. Allein durch Jesus Christus, allein durch seine Gnade. So sind wir gerettet, doch auf Hoffnung, schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Und so wie Jesus weitergegangen ist, darf auch ich weiter sehen und weiter schauen als das, was Jesus hier als letztes für seine Schwestern und Brüder bereitgehalten hat. Ich darf entdecken, worauf ich hoffen darf, bei uns in der Kirche und auch an allen anderen Stellen. Und dann stehe ich in unserer Ankirche vor dem Altar, schaue auf das Kreuz, auf das kleine Fenster dahinter, auf dem die Kreuzigung Jesu dargestellt ist, drehe mich dann um und schaue auf das Fenster, das dann links von mir ist, das die Auferstehungsszene zeigt, die Szene vom Pfingstfest. Und komme auf dem Rückweg noch einmal hier an diesem Fenster mit den guten Werken vorbei. Und dieses Fenster ist dann plötzlich kein Mahnmal mehr für mein Scheitern, sondern eine freundliche Einladung zum Liebesdienst am Nächsten, an Jesus selbst, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und so wird für mich aus dieser Geschichte am Ende weder etwas Bedrängendes oder Beängstigendes, sondern es wird eine Einladung. Eine Einladung, für andere da zu sein, im Nächsten das Angesicht von Jesus Christus zu entdecken und Gutes zu tun, aber nicht, damit ich am Ende auf die rechte Seite von Jesus komme und nicht auf der linken lande, sondern weil ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist und dass ich durch ihn auf ein ewiges Leben an seiner Seite hoffen darf. Sonst wäre diese Geschichte eine so trostlose und bittere und traurige Geschichte, aber wir dürfen heute am Volkstrauertag hinausgehen, quasi in der Gewissheit und in der Dankbarkeit, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben und auferstanden ist und dass ich hinausgehen kann, Gutes tun kann und danach schauen kann, wie ich anderen Menschen, auf welche Weise auch immer ich helfen kann. Deshalb ist dieses Fenster für mich eine Einladung. Wunderbar gestaltet. Wenn ihr Gelegenheit habt, schaut mal in der St. Annenkirche vorbei und schaut euch mal das Fenster im Original und auch die anderen Fenster in der Annenkirche an. Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal drauf zu schauen. Denn am Ende ist es ein Bild, das die Liebe Gottes zeigt. Hier in diesem Fall durch die Diakonissen, die für andere da sind, aber auch von Gottes Liebe zu uns spricht, der uns beschenkt mit ewigem Leben, auf das wir für uns und alle Menschen, wie Frau Scheunemann, die vor uns gegangen ist, heute an dieser Stelle hoffen dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all das, was wir mit unserer Vernunft begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.